Wie denkt ein Moslem? Was empfindet er und wie können wir ihm das Evangelium besser sagen? Natürlich denkt jeder Moslem anders wie der andere. Wenn man sagen würde, der Deutsche denkt so und der Schweizer so, nun ja, also das wäre schon eine Anmaßung, wenn man das versuchen wollte. Deshalb geht es gar nicht darum, dass ich jetzt Klischees weitergebe. Und auch, was ich sage, wird bestimmt Widerspruch finden. Und viele können das Gegenteil bezeugen. Es geht mir auch gar nicht darum, dass ich jetzt eine Regel, ein Schema, eine algebraische Formel aufstelle, sondern nur einige Erfahrungswerte weitergebe. Ich dachte an 10 Punkte, die mir aufgefallen sind in der Begegnung mit Moslems im Laufe der letzten 30 Jahre. Erstens, der Glanz über der arabischen Welt, über den Moslems, wenn man sie besucht, ist immer die Gastfreundschaft. So etwas Schönes, Freundliches, Positives, Großzügiges, Anhaltendes gibt es bei uns selten. Ich möchte da so deutlich herausstellen, dass gerade der Ausländer in den arabischen Ländern immer, fast immer, herzlich willkommen ist. Wenn er vielleicht schwarz ist, nicht so sehr, wie wenn er weiß ist. Aber die offene Tür und das herzlich willkommen ist ehrlich gemeint. Und ich muss sagen, wir könnten davon was lernen. Oder mit anderen Worten, wer Mission treiben will unter Arabern und nicht gastfrei ist, der möge doch bitte gar nicht anfangen. Ich entsinne mich, wie in Beirut einmal ein Araber mit irgendeinem Problem zu dem deutschen Pastor kam, nachmittags zwischen 12 und 3, und er hatte da seine Mittagsruhe. Und der Pastor ließ sich sogar wecken und hat es geschafft, auf den Balkon hinauszugehen und runter zu gucken, wer jetzt läutet, und sagte zu ihm, ja, ist ja nett, aber komm bitte um 3 Uhr wieder. Daraufhin sagte der Mann zu mir, nie wieder werde ich dieses Haus betreten. Denn er hatte gegen das simpelste Grundgesetz verstoßen, dass der Gast Gott ist. Dass der Gast immer kommen kann, auch nachts um 12, auch um 3 Uhr. Und dann gibt es nur ein Thema zu sagen, herzlich willkommen. Wenn Sie mit Orientalen arbeiten wollen, ist Gastfreundschaft Nummer 1. Das selbstverständlichste Gesetz, das es gibt. Wir haben unsere gesamten Prinzipien über den Haufen zu werfen. Weder Familie, noch Schule, noch sonst etwas gilt. Der Gast ist Nummer 1. Das geht oft sehr schwierig. Da muss dann die Frau den Gast vielleicht willkommen heißen oder der älteste Sohn oder wer da ist, wenn der Vater nicht kann. Aber Gastfreundschaft ist Gesetz, ist Pflicht, ist Möglichkeit, ist Glanz. Zweitens, in der arabischen Welt gibt es noch etwas, was wir auch weitgehend verloren haben, die Sippe, die Gemeinschaft, das Denken im Wir und nicht im Ich, geschweige denn im Mann. Die Sippe ist noch nicht abgerutscht in das individualistische Denken, noch nicht verloren gegangen in die Masse hinein, wo man nur noch ein Mann und eine Nummer ist. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, die Willensbildung beim Einzelnen verläuft nicht durch seine eigene Reflexion, sondern durch das Gespräch mit der Sippe. Er lebt im Wir und entscheidet im Wir. Er hat noch eine Gemeinschaft, ein Familienbewusstsein, einen Zusammenhalt, die wir weitgehend nicht kennen. Natürlich, das Großstadtleben reißt jetzt die Sippe auseinander und schafft eine Art von Säkularisation und Vermassung. Aber im Dorf und auch weitgehend noch in der Stadt ist das Moment der Sippe und das Verwurzeltsein in die Sippe des Dorfes so stark, dass die Menschen in der Großstadt noch nicht verloren sind und keinen Menschen mehr haben. Sicher, das ist im Übergang. Das Ich wird allmählich geboren. Aber das Wir, das Sippe, ist oft noch stärker als die Bedrohung von der Religion her oder von der Säkularisation. Natürlich kann die Sippe auch zur Last werden, wenn ein Moslem Christ werden will und heraustritt. Aber ich weiß, bei den Berbern geht die Sippe beispielsweise noch vor der Sünde, der Konversion. Und es gibt auch andere Familien in zunehmendem Maße, die dann ihre Kinder einfach ins Ausland schicken, als dass sie das Gesetz des Islams an ihnen vollziehen. Drittens, in dieses Gebiet gehört auch die Stellung der Frau. Die meisten Europäerinnen, wenn sie einen Muslim heiraten, meinen sie, dass sie einen einzelnen Mann heiraten. Ja, das geht bei einem, der aus der Sippe herausgelöst wird. In Wirklichkeit heiraten zwei Sippen miteinander. Das Sippendenken ist viel größer, als wir verstehen. Es geht gar nicht, ob da sich zwei lieben und deshalb einander näher kommen, sondern das ist eine Verehelichung oder eine Verschmelzung zweier Sippen. Und dass es nicht zu viele Sippenverbindungen gibt und die Sippe einander dann verpflichtet ist, kommt es zu den Ehen innerhalb der Sippen und zu der Not des gleichen Blutes in den Kindern mit allen Konsequenzen daraus. Das bedeutet Positives und Negatives. Das bedeutet Negatives, dass die Frau sich einzuordnen hat unter das Regiment der Schwiegermutter. Dass sie nicht die Herrin des Haushaltes ist, diese junge Ehefrau, sondern einfach ein Glied in einer Familie. Und erst dadurch Autorität gewinnt, dass sie Söhnen das Leben gibt. Dann wird sie auch in die Muttermacht hineinwachsen. Sonst aber, wenn sie sich dem nicht fügen kann, leidet sie große Not. Nicht der Mann heiratet in die Sippe der Frau hinein, sondern die Frau wird in die Sippe des Mannes hineingenommen. Sie muss ihrer alten Sippe absagen und in die neue Sippe hineinsterben, um zu leben. Vielleicht muss hier auch gesagt werden, dass es in den semitischen Sprachen, besonders im Arabischen, kein Es gibt, nur ein Er und ein Sie. Wenn man einem Gastarbeiter beibringen will, dass es im Deutschen heißt, das Mädchen, lacht er zuerst laut. Entweder ist ein Mädchen weiblich, dann kann man nur sie sagen. Es ist doch kein Es. Das ist überhaupt nicht zu denken. Alles im arabischen Wesen, Denken, in der Sprache, im semitischen Denken ist entweder männlich oder weiblich. Ein Es als Es, ein neutrales, indifferentes Ding gibt es nicht. Und insofern muss man sehen, dass von der Sprache und vom Denken her die Erotik schärfer betont, schärfer getrennt ist als bei uns, wo eine falsche Erotik aufgebaut wird. Dass natürlich dann die Stellung der Frau im rein islamischen Verstehen eine völlig andere ist, haben wir ja durch den Extra-Vortrag bereits gehört. Sie hat keine Gleichberechtigung mit dem Mann in einer rein islamischen Familie, sondern ist dem Mann eindeutig untergeordnet. Oder wie Al-Ghazali sagte, sie hat die Sklavin des Mannes zu sein. Wenn man nun auf ein anderes Gebiet übergeht, wo uns das Denken und Fühlen des Moslems und arabischen Menschen begegnet, würde ich gerne jetzt den Baustil und die Kunst einmal ansprechen. Wer Gelegenheit hatte, mit einem Flugzeug über einem arabischen Land in nicht allzu großer Höhe zu fliegen, kann sehen, etwa in Marokko oder auch in Kairo oder sonst wo, dass das Städtebild eigenartig aufgeteilt ist in eine Altstadt und in eine Neustadt. Die Neustadt ist ganz leicht zu erkennen durch die schachbrettartigen Muster der Straßen. Alles ist technisiert und modernisiert, möglichst aus der Kolonialzeit, am Reißbrett entworfen, während die Altstadt sowas ist wie ein Maulwurfshügel, wo die Straßen durcheinander gehen, etwas organisch Gewachsenes, aber auch nicht so ohne weiteres übersichtlich. Es ist nicht das technische Denken, das Reißbrettdenken, das seelenlose Denken, das diese Städte- und Dorfgemeinschaften beherrscht, sondern es ist etwas Organisches, aber auch Chaotisches, das hier sich zusammengefunden hat, das um einen unbekannten Mittelpunkt sich gruppiert, nämlich diesen Allah, der das gesamte Leben bis ins Städtebild und das Dorfbild hinein gestaltet. Mehr organisch als rationalistisch, mehr emotional als durchdacht. Man baut weiter, man baut an, man dehnt sich aus, wie auch die Häuser häufig eine ganze Maulwurfshügel-Angelegenheit sind. Nach dem Wort Jesu, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Da ist nicht nur eine Dreizimmerwohnung, da wird eben dann wieder angebaut und dort angebaut. Und so kommt ein Heim für einen ganzen Clan zustande. Dazu gehört auch die Arabeske. Wenn Sie in eine islamische Wohnung kommen, mit Ausnahme derer, die vom Westen her oder von Persien her beeinflusst sind, finden Sie wenig Bilder. Dafür finden Sie Arabesken, schöne Verzierungen oder vor allem den Teppich. Der arabische Teppich ist ja die große Kunst. Hier wurde der Garten dargestellt, das Paradies mit der Mauer und dann mit der Ordnung. Wer auf einem Teppich sitzt, auf einem richtigen arabischen Teppich, möge doch einmal sitzen bleiben und meditieren, nicht jetzt über religiöse Dinge, sondern dass er ins Paradies, in den Garten hineingenommen wurde und hier der Versuch gemacht wurde, das Paradies zu gestalten. Die Arabeske ist also der Versuch, in einer nicht figürlichen Form die Schönheit der Schöpfung, ja noch mehr der Zukunftshoffnung darzustellen. Ein Teppich kann ja nicht geradlinig sein oder technisch, wie etwa die europäischen Krawatten zurzeit, alles so schräge Dinge da sind, ohne Leben, sondern das ist etwas, wo die ganze Emotion, die ganze Natur mit hineingenommen ist. So lebt man im Orient nicht in der rationalistischen Technik mit ihrer Prinzipien, Treue und Kälte, sondern mehr in einem organischen Leben, das von der Vergangenheit in die Zukunft hineinreicht. Wenn wir so nun in das Denken und Fühlen hineinkommen, würde ich sagen, ganz entscheidend ist natürlich auch, wie ein Muslim denkt. Nicht was er denkt, sondern wie er denkt. Ich möchte Ihnen eine schockierende Frage stellen, damit das deutlich wird, sonst glaubt mir das ja niemand. Wer von den Anwesenden kann ein ganzes Evangelium auswendig? Wer von den Anwesenden, wir haben ja alles Evangelisten, Missionare oder geistlich Motivierte, kann ein Evangelium auswendig? Nicht das ganze Neue Testament, nur ein Evangelium. Wir haben Sie keine Hemmungen, bitte. Sehen Sie, ich kenne viele Araber, die kennen den Koran auswendig oder große Teile des Korans. Hier haben Sie einen den Grundunterschied zwischen islamischem und europäischem Denken. Wir denken über dem Wort, analysieren und bohren und gründen. Der Araber lernt das Wort. Er nimmt es passiv auf. Er lernt es auswendig, er wird ein wandelndes Wort. Er reflektiert es nicht, er denkt es nicht, er hat es intus. So haben wir ein passives Wissen, während bei uns das rationalistische Denken überbetont wird. Ich war längere Zeit verantwortlich für Schulen und musste die Prüfungen abnehmen und die ganzen Lehrpläne aufstellen und Lehrer unterrichten und den Lehrern helfen, wie sie unterrichten und so weiter. Und da wurde mir das deutlich, dass der arabische Unterricht etwas völlig anderes ist wie der europäische Unterricht. Wir leiten die Lehrer an, dass sie mit Wir-Fragen das Denken aufschlüsseln, dass sie den Schüler mit zur Mitarbeit heranbringen, dass Auge und Ohr gleichermaßen beeinflusst wird und dass wir stufenweise den Stoff aufteilen und tausend andere Dinge wie sowas. Im Arabischen finden wir, dass der Durchschnittslehrer dem Schüler bis vor wenigen Jahren den Stoff runtergerasselt hat und ihm dann zum Auswendiglernen nach Hause aufgab. Und am anderen Tag war ein fester Bestandteil des Unterrichts das Abhören, ob es sitzt, ob er es auswendig gelernt hat. Und bis heute noch gibt es vor den großen Prüfungen in den meisten arabischen Ländern Urlaub. Was für einen? Die Schüler werden nach Hause geschickt, dass sie die Bücher auswendig lernen, denn jetzt kommen die Prüfungen. Der Lehrer kann dann da bleiben und muss in der Klasse sein, dass wenn ein Schüler es nicht verstanden hat, kann er kommen und den Lehrer nochmal fragen. Aber da kommen 3 bis 4 Wochen, da kann man keinen Schüler ansprechen. Da paukt er den ganzen Stoff, den er das Jahr über nicht gepaukt hat, um für die Prüfung präpariert zu sein. Ob es wahr ist oder nicht, aber es wird als wahr erzählt. An der amerikanischen Universität in Beirut hat eine Studentin ihr MS in Biologie abgelegt, also ihren akademischen Grad, und mit einer glatten 1 bestanden, fehlerlos. Nur der Professor war allmählich nervös geworden und sagte dann zu ihr: Sie sind ja hervorragend, aber warum zucken Sie denn immer mit Ihrem Kopf? Man kann Ihnen ja gar nicht zusehen. Man wird da völlig aufgeregt und dreht durch. Worauf die Studentin sagte: Ja, da blättere ich immer die Seite um. Verstehen Sie? Die Fähigkeit, auswendig zu lernen, ist ein Vorrecht der Araber. Ich komme mir vor wie ein Waisenknabe. Ich hatte einmal zu predigen, und damals konnte ich noch nicht so Arabisch und war nicht in der Lage, frei zu sprechen, und bat den Pastor, ob er so gut sei und mich übersetze aus dem Deutschen ins Arabische. Gerne, sagte er. Gut, ich ging also rauf und er stand mit mir auf der Kanzel. Ich fing an meinen ersten Satz und guckte rüber. Der machte bloß große Augen. Ich hatte begriffen, das heißt, solche Beleidigung, mir bloß einen Satz zuzutrauen. Gut, da habe ich die ganze Einleitung gehalten. Und ging weg, dass er nun weitersprechen konnte. Er sagte wieder: Große Augen, Einleitung bloß. Gut, ich habe die ganze Predigt gehalten, habe gedacht, komme was wolle. Der hatte die Predigt, während ich gesprochen hatte, auswendig gelernt. Und 80% ganz genau bis in die Formulierungen hinein wiedergegeben. Da stand ich und hatte meine Lehre weg. Mit unserem hochmütigen Denken, das meint, alles zu umfassen und doch so schnell vergisst. Da habe ich auch begriffen, dass die Überlieferungen der Bibel und des Korans viel ehrlicher und treuer sind, als wir das im Allgemeinen verstehen. Die Orientalen haben eine Speicherkapazität, die bei uns längst verloren gegangen ist. Natürlich, das analytische Denken in Physik und Chemie und in Mathematik, wo man da nun ausschlüsseln und rausknobeln muss, geht den meisten ab. Aber ein Araber vergisst nicht so schnell, was er einmal hörte, sowohl negativ im Hass wie auch positiv in der Liebe. Es wird also anders gedacht. Nicht nur so und nicht nur so. Ich habe es jetzt etwas schwarz-weiß gezeichnet, dass Sie die Unterschiede sehen. Aber die Gewichtung, die Schwerpunkte liegen anders. Es ist ein großes passives Wissen, während bei uns ein oft hochmütiges, analytisches, dynamisches Denken gibt, das gar nicht mehr so viel weiß. Ich bin 100%ig sicher, dass ein deutscher Abiturient gemessen an einem arabischen Abiturienten ein kleines Wissen hat, aber ein beweglicheres Denken. Der Araber fühlt mehr, als er denkt. Wir gehen weiter zu der Frage der Arbeit, zu der Frage der inneren und äußeren Ruhe. Ich fuhr kürzlich auf einer der Hauptstraßen in Marokko und dann stand ein großes Schild an der Straße, wie bei uns nicht schneller fahren als 130 oder sowas. Das heißt dann im Arabischen anders, die Eile ist vom Teufel. Die Eile ist vom Teufel. Sie müssen das mal in sämtliche Lebensgebiete hinein übertragen und dann drehen Sie als Europäer beinahe durch. Die Eile ist vom Teufel. Die haben die Ruhe weg. Gott sei Dank. Da kann man ohne weiteres sehen, einer arbeitet und zehn schauen zu und diskutieren, wie der arbeitet. Arbeiten ist nicht Lebenszweck. Man lebt nicht, um zu arbeiten, sondern arbeitet, um zu leben. Diese dummen Dinge da, 40 Stunden in der Woche oder gar noch mehr, das ist für einen Orientalen krankhaft. Einer sagte mal zu uns, bei euch in Europa ist man wie im Konzentrationslager. 40 Stunden konzentriert arbeiten, das hält ja kein Mensch durch. Da muss man mal Kaffee zwischendrin trinken, da muss man mal sitzen und sich unterhalten. Oder aber die Arbeit hat keine innere Kraft und keinen Zug mehr. Das Fließband ist eine dämonische Sache. Das ist nicht mehr menschlich, sondern unmenschlich. Und so ist die ganze Einstellung zur Arbeit und zur Zeit ganz anders. Ich entsinne mich, als ich das erste Mal mit unseren kleinen Kindern in Beirut ankam und im Zoll stand und der Jüngste, der krähte und wollte Milch und ich musste warten mit dem Gepäck und stand eine Stunde und zwei Stunden, dann hat bei mir ging die Sicherung durch und ich ging zu den Beamten und sagte, ich konnte kein Wort Arabisch, in fließend Schwäbisch, bitte geh jetzt mal her und nimm mal meine Koffer auseinander, meine Kinder, worauf der mich anlächelte und kein Wort sagte. Da wusste ja, ich verstehe nicht, was er sagte, nur so. Das heißt, langsam, 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 langsam. Ich hatte meine Lehre weg. Zeit gibt's im Orient nicht. Und wer auf Pünktlichkeit oder solche Dinge schaut, der hat den Menschen dort nicht verstanden. Dieser Mensch hat die Mitte noch nicht verloren und ist nicht technisiert. Und die Arbeit ist nicht so sehr die Aufgabe des Mannes, sondern der Frau. Ich weiß, bei uns ist mal eine Kläranlage verstopft gewesen. Und dann hätte der Hausmeister dort rein sollen, aber das war eine peinliche Sache. Und dann die anderen und alle standen um die Kläranlage rum. Zum Schluss wurde es mir zu dumm und ich sagte, mach den Deckel auf. Und ich guckte rein und streckte den Kopf da in die Angelegenheit. Und dann nahm mich nachher einer der ersten Lehrer weg und sagte, wie ist das möglich, dass du den Kopf dort reinstreckst und deine Autorität nicht verlierst? Wenn ich das getan hätte, könnte ich keine Stunde mehr unterrichten, kein Schüler würde mich mehr ernst nehmen. Es ist eine völlig andere Stellung zur Arbeit. Arbeit war Sklavenarbeit. Der Herr hat nicht gearbeitet. So ist es heute nicht mehr, aber das Gefälle davon ist zum Teil noch da. Der Gedanke des Paulus, alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Das ist eine Revolution, die ist im Islam nicht drin. Gottesdienst, auch wenn ich spüle, Gottesdienst, wenn ich den Boden putze, Gottesdienst bei jeder Schmutzarbeit, das ist im Islam noch nicht angekommen. Ich entsinne mich, wir waren in Beirut, meine Frau war krank und wir hatten drei damals. Und ich sollte den ganzen Haushalt machen und die Dienste nebenher. Wir bekamen doch niemanden, der das Haus putzte. Und dann war da eine kinderreiche Familie, die wir unterstützten, weil sie wirklich nichts zu essen hatte. Und da waren viele große Mädchen dabei. Dann fragten wir, die Mutter, könnte es nicht möglich sein, dass eine eurer Töchter kommt und bei uns hilft und den Boden putzt und fegt und spült. Und nach langer Zeit sind sie bereit gewesen. Aber als dann die Tochter ankam, kam sie mit einem Berg von Büchern in der Hand an. Ich sagte, als ich sie sah, ja, bei aller Liebe und Hochachtung, aber ich will dir keinen Unterricht geben, sondern du solltest helfen. Ja, hat sie gesagt, das nehme ich ja nur mit, damit die Leute denken, ich komme zu dir zum Lernen. Denn wenn die denken, ich würde zu dir zum Arbeiten kommen, würde ich keinen Bräutigam mehr bekommen. Wenn ich mich herablasse und Schmutzarbeit bei anderen tue, werde ich ihr Dienerin, Sklavin. Wir müssen also verstehen, dass Arbeit etwas völlig anderes ist als in Gegenden, wo Paulus die Idee des Gottesdienstes in der Arbeit brachte. Der Jesus sagte, des Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele, dass das Leben Opfer wird, nicht zu einem gezwungenen Opfer, sondern von innen her. Das ist ein Vorrecht, das uns Jesus gebracht hat. Hier möchte ich auch einen anderen Gedanken nennen, das Lohndenken, die Basis der Gerechtigkeit. Man muss ganz klar aushandeln, was das Gehalt ist oder der Lohn, bevor man eine Arbeit vergibt. Wenn Sie in ein Taxi steigen und nicht vorher fixieren, wie viel das kostet von hier nach da, dann zahlen Sie das Zehnfache oder das Vierfache, dann hat er das Recht, bei Ihnen alles zu verlangen. Deshalb geht es darum, dass man vorher klar den Lohn regelt. Das ist eine Frage der Ordnung und der Gerechtigkeit. Es geht darum, dass jeder seinen rechten Lohn bekommt. Es geht um das Gesetz, auch im Geistlichen. Wer betet, wird belohnt. Wer Gott dient, wird gesegnet. Wer in eine Mission kommt oder in eine Kirche, erwartet, dass er nachher reich gesegnet davon geht, nicht nur geistlich. Dass der Dienst etwa ein Opfer sein sollte und wenn kein Geld da ist, auch unter Umständen ein ganz Opfer, das ist sehr fremd. Es könnte sogar so weit gehen, dass mancher, ich möchte jetzt hier Ausnahmen nennen und nicht das zur Regel machen, Religiosität heuchelt, um daraus Vorteile zu gewinnen. Der Opfergedanke, den Jesus brachte, ist im Islam so nicht vorhanden, sondern der Lohngedanke, der aus einer Werkgerechtigkeit der Gesetzesreligion herauskommt, durchzieht das ganze Leben. Es geht um das Nehmen, nicht um das Geben in erster Linie. Wobei dann allerdings auch in der arabischen Welt ein Opfer da sein kann und ein Geben da sein kann, das auf Emotion basiert oder aber Verdienstcharakter hat in die Ewigkeit hinein, dass wenn man hilft und große Gaben Notleidenden gibt, dass das dann ewige Hütten baut. Wer auf dieser Erde eine Moschee baut, bekommt einen Palast in der Ewigkeit gerichtet. Ich würde dabei allerdings sagen, das Helfen geschieht oft so taktvoll, dass man beschämt ist. Man sieht etwa, ein Mann ist gestorben und die Frau mit ihren Kindern ist nun in einer schwierigen Lage. Da kann eine Privatinitiative gestartet werden und irgendjemand sammelt für diese Witwe Geld und gibt es ihr nicht direkt, dass sie nicht beschämt wird, sondern stellt es an die Türe oder findet einen Weg, wie das gegeben wird, sozusagen von Allah, von Gott direkt, bloß nicht, dass sie Danke sagen muss. Einem Menschen, man sagt nur Allah, danke, nicht den Menschen. Alles kommt von Allah und hier kommt dann bisweilen dieser schöne, taktvolle Zug, dass man hilft, ohne dass es bekannt wird. Ich möchte allerdings noch mehr in diese Richtung gehen und sagen, das Rechtsdenken im gesamten Leben ist oft von einem Rechtsradikalismus und Fanatismus geprägt. Nicht Gnade, sondern Recht. Nicht Vergebung, sondern Rache. Die islamische Welt lebt unter dem Gesetz im vollen Sinne des Wortes. Sie ist nicht im Raum der Gnade. Wer Arabisch von Ihnen kann, weiß, wie die ganze arabische Sprache durchsetzt ist von Begriffen alaik oder al-haq maq, al-haq alaik. Das Recht ruht auf dir oder das Recht ist mit mir. Das gesamte Denken ist durchzogen von solchen Begriffen. Ich habe eine Zeit lang aus allen Büchern, die wir geschrieben haben, diese Formulierungen bewusst herausgenommen, damit dieser gesetzliche Charakter überwunden wird. Nicht du musst tun, du sollst tun, es ist deine Pflicht zu tun, im ganzen Sinne der Evangelisation, sondern Gott tut, Gott gibt dir, er segnet dich, er ist der Handelnde. Du brauchst es nur noch anzunehmen und dich in den Strom der Gnade hineinbegeben. Das islamische Denken ist in unterschwellig ganz aufgebaut auf das Muss der Erfüllung der religiösen und ethischen Pflichten. Nicht ein eigener motorischer Antrieb von Liebe und Gnade heraus, weil Gott mich gesegnet hat, diene ich ihm, sondern ich diene ihm, damit er mich segnet. Hier kommt also nun Lohncharakter und Pflicht zum Gottesdienst als Zwang immer wieder zum Durchbruch. Dieses Denken der Pflicht ist eines der Grundsatzdenken in der arabischen, islamischen Welt. Es ist wajib, es ist eine selbstverständliche Pflicht, dass man das tut. Es ist ein motorisches Gesetz, das den Menschen zwingt zu vielen Handlungen im Alltag. Er ist nicht frei zur Selbstentscheidung, sondern er bleibt unter dem Gesetz und muss das Gesetz erfüllen. Und wenn er das nicht tut, wird er schuldig. In diesem Zusammenhang kommt dann eine Rechtsempfindlichkeit, die beinahe mimosenhaft ist. Es gibt eine Rechtsfeinfühligkeit, die viel feinfühliger ist wie wir, wo manches, was man gar nicht bedenkt, was man tut, als ein Angriff auf die entsprechende Person angesehen wird. Er ist zutiefst beleidigt und der andere hat nicht einmal gemerkt, dass er beleidigt hatte. Das hängt dann mit diesem Feingefühl im Rechtsempfinden zusammen und wir Europäer benehmen uns sehr häufig wie Elefanten im Porzellanladen und merken noch nicht mal, dass es scheppert und klappert. Das ist dann das Allergrößte. Am Gesichtsausdruck des Gegenüber wird es dann meistens sehr bald deutlich. Wir können etwas lernen von der Feinfühligkeit in der Liebe, im Umgang, im Rechtsempfinden von den Orientalen, denn sie sind bis in die letzten kasuistischen Fälle hinein vom Islam in diese Richtung geschult. Allerdings, es gibt im Islam etwas, was sich wie ein Leichentuch über die ganze islamische Gesellschaft legt. Ein Misstrauen, das so weit geht, dass oft Freunde und Gemeindeglieder einander nur bedingt Vertrauen schenken, bis in die Ehe hinein geht das, so dass man nicht selten dem anderen zuerst alles Negative zutraut und dass er gegen mich oder den Betreffenden arbeitet und so von vornherein ein negativer Gedanke in das ganze Denken hineinkommt. Kürzlich habe ich erfahren, dass ich mehrere Villen haben sollte im Libanon. Ich hätte da viel Geld unterschlagen und im Laufe der Zeit für meine Frau und Kinder Villen gebaut. Nicht? Das ist das Misstrauen. Man traut dem anderen zu, dass er unterschlägt. Ich hätte gerne die Villen gesehen, bin gar nicht dagegen, aber es geht gar nicht um Villen. Es geht darum, dass solche Gedanken immer wieder unterschoben werden. Das geht noch viel weiter. Da kann man tatsächlich denken, der andere hat Absichten des Mordes oder hat Absichten des Betruges. Und so kommen Dinge hinein, auch in eine christliche Gemeinschaft, die von diesem Misstrauen des Islams geprägt sind. Sie haben, als wir die letzte Sure des Korans exegesierten, gesehen, das letzte Wort, das Mohammed sprach, war: Allah, ich nehme Zuflucht zu dir von den Menschen. Ein großer Skeptizismus jedermann gegenüber ist einer der Grundgedanken des Islams. Man traut vor allem dem anderen nicht zu, dass er mir was Gutes tun will, sondern sich und seiner Familie. Natürlich. Ich war ziemlich erschüttert, als ich in den Libanon kam und hörte, wie natürlich jeder Abgeordnete ein Betrüger ist und versucht, während seiner Abgeordnetenzeit möglichst viel Geld zu machen für seine Familie. Ich sagte, das kann doch nicht sein. Das sind doch Leute, die dem Staat dienen. Ich wurde glatt ausgelacht. So naiv kann nur ein Europäer denken, sondern jeder bereichert sich in seinem Amt, politischen Amt, so gut er kann. Und wenn er es nicht kann, ist er dumm und primitiv. Völlig neue Gedanken. Es geht also um andere Dimensionen, als wir es denken. Und das Misstrauen ist eine schleichende Krankheit, der man immer wieder begegnet. In diese Richtung gehört auch der Aberglaube. Der Aberglaube ist in der ganzen Welt, dort wo der Mensch keine Beziehung zum lebendigen Gott hat, muss er eine Ersatzreligion haben. Ob das Maskottchen sind oder Tische rücken oder 3000 andere Dinge, das ist nicht die Frage. Im Orient ist dieser Allah der ferne, große, unbekannte Gott. Es ist also eine Lehre da, die keinen persönlichen Kontakt gibt, keine Gewissheit des ewigen Lebens, noch eine Gewissheit der Erhörung oder der Sündenvergebung. Deshalb sucht natürlich der Mensch eine Zwischenlösung und rechnet mit viel tausend okkultischen Dingen. Man könnte einen ganzen Vormittag damit füllen, wie diese Praktikas den Menschen binden, vom Wahrsager zum bösen Blick, von der Beeinflussung des Kaufmannes oder des Mädchens, das überhaupt nicht begreift, dass der junge Mann Interesse an ihr hat, das durch Katiben, also geschriebenen Dingen, die sowas ähnliches wie Amulette sind, zu beeinflussen, bis hin zur schwarzen Magie. Ich entsinne mich, wir hatten ein Problem in unserer Schule in Mastalone, eine Uhr war gestohlen worden und die Schullehrerin hat kurzerhand die ganze Klasse hinausgeworfen und hat gesagt, ihr dürft erst wiederkommen, wenn er die Uhr wiederbringt. Nach 2 Stunden standen die Eltern der Mädchen komplett vor der Schule und sagten, wir akzeptieren den Hinauswurf nicht, denn sonst könnte ja der Gedanke aufkommen, dass eine unserer Töchter beteiligt gewesen wäre an dem Diebstahl. Das wäre gegen unsere Sippenehre. 16 verschiedene Prinzipien schwingen allein in diesen Aussagen mit, wenn Sie es gemerkt haben. Wir aber, so die Eltern, können Ihnen helfen und sagen, wo die Uhr ist. Im Nachbardorf ist ein Mann, der liest im Tuch, im Mandil. Der hat kürzlich, als einige Kühe geklaut wurden, in seinem Tuch gelesen und dann den Leuten gesagt, und siehe da, etwa 100 Kilometer weiter in einem Stall standen die Kühe. Wenn ihr zu dem geht, der kann euch sagen, wer die Uhr hat. Das war selbstverständlich von christlichen Eltern und muslimischen Eltern gesagt. Und die glauben das alle und erfahren Dinge, dass hier Magie geübt wird. Natürlich ist die Schulleiterin nicht zu diesem Mann hingegangen, wir können ja das nicht machen, sondern hat dann das ins Gebet genommen. Und ich muss zu unserer Beschämung sagen, die Uhr ist bis heute noch nicht rausgekommen. Und nun sagen die Frauen, seht ihr Christen, euer Gott heute hat es nicht geoffenbart, sagen die Moslems, wir hätten euch das ohne weiteres herbeischaffen können. Oder wir bauten mal eine Kirche in der Schnellerschule und dabei war gerade der Kirchturm fertig geworden und da passierte es, dass sich ein Arbeiter von den Steinmetzen so richtig mit dem Hammer auf die Fingerspitze klopfte. Blut spritzte. Blut, das heißt die Seele des Menschen. Blut floss. Alle legten die Arbeit nieder. Alle kamen runter. Langes Gesicht. Wir können nicht mehr arbeiten, Blut ist geflossen. Ja und? Sagte ich. Was wollt ihr dann? Soll ich andere Arbeiter holen? Nein, nein, du sollst keine anderen Arbeiter holen. Du sollst ein großes Schaf holen und schlachten, damit wir unter den Schutz des geschlachteten Opfers kämen. Ach du liebe Zeit. Stellen Sie sich vor, zum Bau einer Kirche soll ich also Blut vergießen und das rituell schächten lassen. Was mache ich? Ich betete und dann kam mir der Gedanke, ja, für diese Kirche ist schon ein Lamm geopfert worden. Das beste Lamm der ganzen Welt, das Lamm Gottes, das ist geopfert worden. Und ich garantiere euch, dass ihr, alles Moslems, unter dem Schutz dieses Blutes steht und keinem von euch was passieren wird. Keiner wird runterfallen. Ha, welche Verantwortung. Jetzt hat das Blut Jesu die Kraft, diese nichtgläubigen Moslems zu beschützen. Und dann haben sie die Arbeit aufgenommen im Glauben an die Macht des Blutes Christi. Sie haben nicht an die Vergebung geglaubt, sondern an die Macht. Das Blut hat beschützende Macht. Und ich stand unten und sagte, lieber Herr, bitte lass keinen runterfallen und bitte hilf, dass nicht einer sich nochmal auf den Finger klopft. Das soll ja vorkommen, damit deine Ehre nicht geschändet wird. Die glauben also nicht an das versöhnende Moment, sondern an das okkulte Moment. An Schutz, Macht und Beeinflussungsmacht. Die blaue Perle, die vor dem bösen Blick schützen soll, vom Baby an bis zum Erwachsenen. Oder die Schriften und Zeichnungen an den LKWs, Mercedes, damit sie geschützt werden sollen, durchziehen das ganze Leben und Denken. Der Aberglaube ist weiter verbreitet als uns bekannt ist und oft versuchen wir mit islamischen Prinzipien uns herumzuschlagen. In Wirklichkeit sind Seele und Herz gebunden durch solche Gedanken. Und noch ein letztes. Für einen Muslim ist es kolossal schwierig, Religion und Politik voneinander zu trennen. Die muslimischen Behörden denken immer, wenn Missionare kommen, wollen sie die Grundlagen des Staates angreifen. Die glauben gar nicht daran, dass es hier bloß um Religion geht. Ich weiß, einer unserer Brüder wurde mal vom Geheimdienst verhört und kam bis zum Chef des Geheimdienstes. Und er hatte gemerkt, das ist irgendein besonderer junger Mann, den muss er anders anpacken. Der hat sich nicht durch Folter breitschlagen lassen. Der hat ihn zu sich in die Wohnung eingeladen und hat ihm Kaffee gereicht und hat gesagt, so jetzt sag mir doch mal ganz offen, was du denkst und glaubst, du kannst sagen und reden, so viel du willst. Dann hat dieser junge Mann dem Chef des Geheimdienstes 3 Stunden lang das volle Evangelium bezeugt. 3 Stunden. Er hat ihn evangelisiert und der Mann hat zugehört, ihm immer wieder Kaffee gegeben. Zum Schluss sagte, dir kann niemand helfen. Wer denkt heute noch bloß religiös? Religion hat doch immer politische Macht zum Ziel. Dieses Wort Christi, mein Reich ist nicht von dieser Welt, geht sehr schlecht in einen islamischen Kopf hinein. Die Trennung, die völlige Trennung von Politik und Religion ist so unislamisch, dass wir, wie wir gestern Abend hörten, genau das Gegenteil heute von den rechtsradikalen Moslems angestrebt wird, nämlich das Reich Allahs, den islamischen Gottesstaat bei Khomeini und bei den Muslimbrüdern. weil eben gar nicht anders gedacht werden kann, als dass das Wort Fleisch wird im Staat, nicht in einer Ethik, dass der Gedanke sich realisieren muss in Macht. Und so hat Mohammed es ja vorgelebt, als leidender Prophet 12 Jahre ausgeharrt, bis er den Stadtstaat in Medina bilden konnte. Dann erst war die Verheißung in Erfüllung gegangen. Nicht in seinem religiösen Leben, nicht in seinen Gefühlen, sondern wenn das Gesetz des Islams praktisches Staatsgesetz wurde, dann ist erst der islamische Friede eingekehrt. Deshalb wird es gar nicht so ohne weiteres möglich sein, wenn Sie in ein islamisches Land kommen und sich mit den Leuten auseinandersetzen, dass die glauben, dass sie bloß Vergebung der Sünden und ewiges Leben bringen wollen, eventuell auch noch Kirche bauen, sondern in der Verbreitung von Literatur sehen, die einen Angriff auf ihren Staat und glauben, dass diejenigen, die sie ausbilden zum Traktatverteilung und zum Zeugnis, auch verborgene Waffen, Kleschenkows oder Maschinengewehre haben. Denn es geht um Umsturz, nicht um Vergebung und Versöhnung. Wenn man diese Dinge bewegt, wenn man diese Dinge sieht, begreift man, dass man umdenken lernen muss. Dass man dem Araber ein Araber werden muss, um ihn bloß zu verstehen. Dass man nicht mit falschen Zungen redet. Man muss mit ihm leben, mit ihm leiden, mit ihm lieben, mit sich freuen, um etwas zu spüren von der Wellenlänge, in der er denkt. Und es hatte mich jemanden gefragt, genügt es nicht, wenn wir einfach hingehen und das Evangelium sagen und einfach dem Wort zutrauen, dass es wirkt? Natürlich genügt das. Aber es könnte ja auch sein, dass ich in einer völlig anderen Sprache rede. Ich muss ja das übersetzen in die Sprache der Menschen und in ihre Kultur, damit sie in der Lage sind, das zu verstehen. Und deshalb müssen wir lernen. Die Menschen verstehen lernen. Mit ihnen leiden, mit ihnen uns freuen, mit ihnen singen, mit ihnen denken. Als ich in ein islamisches Dorf kam, wurde ich folgendermaßen begrüßt. Mit einer Geschichte, mit einer Parabel. Da war ein König, der hat ein neues Dorf erobert. Und er hatte den Eindruck, die sind in diesem Dorf alle verrückt. Die sind alle übergeschnappt. Bis ein weiser Mann zu ihm kam und sagte, das macht das Wasser aus, das wir trinken. Wenn du mit uns leben willst, musst du von dem gleichen Wasser trinken. Und der König hat lange Zeit sich geweigert, von dem Wasser zu trinken, hat aber keinen Zugang gefunden zu den Menschen in seinem neuen Reich. Bis er dann auch das Wasser getrunken hatte, dann wurde er auch verrückt. Und sprang und hüpfte wie sie und plötzlich waren sie eines. Es geht nicht darum, dass wir jetzt Moslems werden. Sie verstehen, was ich meine. Aber es geht darum, dass wir nicht meinen, wir kämen mit einer guten Kultur der Weisen oder der American Way of Life oder sowas ähnliches als die Lösung der Probleme, sondern dass wir erstmal von unserem hohen Ross herabsteigen und lernen, was an Liebe und Leid, an Freude und seelischer Kraft vorhanden ist. Und dann merken wir, diese Menschen haben etwas, was wir in unserem technischen Zeitalter vielleicht schon verloren haben. Eine große Seele, eine weite Empfindungsfähigkeit, viel weiter und tiefer, als wir in der Lage sind. Und wenn wir dann noch erkennen, was Christus in der Lage ist, in solchen Menschen zu tun, dann lernen wir das Wundern. Und ich möchte sagen, ich habe den arabischen Christus kennengelernt. In einer Schöne und Größe und Tiefe, dass ich oft zu solchen Brüdern gegangen bin und sie fragte und sie meine
Lehrmeister wurden und ich bis heute nur sagen kann, Gott sei Dank, was du gemacht hast, gerade aus Moslems, aus Arabern, wenn sie sich dir ganz zur Verfügung gestellt haben. Das ist etwas Wunderschönes. Wenn ein Araber Christus anzieht, dann stehen wir etwas hilflos daneben mit unserer Empfindungslosigkeit und unserer Herzenskälte. Dann meine ich oft, wir hätten einen Stein im Herzen und könnten gar nicht so mitempfinden. Das Ausmaß der Freude und des Dankes ist dann in einer echten Weise viel größer und die Bereitschaft zum Einsatz und zum Opfer. Man hat manchmal den Eindruck, diese Brüder haben viel mehr die Fähigkeit zu begreifen, was es heißt, die Früchte des Geistes sind nicht denken, wissen, verstehen, analysieren, kritisieren, sind gar nicht intellektuelle Früchte, sondern Emotionen und Taten, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Sanftmut, Glaube, Keuschheit. Ich kann Ihnen sagen, wir müssen umdenken lernen und den Arabern Arabern werden, wenn die Wellenlänge unserer Verkündigung überhaupt in ihr Empfangsgerät aufgenommen werden soll. Oder aber wir verkündigen und die Wellenlänge ist auf einen anderen Knopf bei ihnen gestellt und sie hören es gar nicht, obwohl wir vielleicht sehr laut reden.